Ich lese den Predigttext aus Jakobus 3, die Verse 1 bis 12. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt. Doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen? Oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig, wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließen kann.
Christoph Funk ist mein Name, ich bin Pastor von Erlebt und ich darf jetzt endlich auch mal in dieser Predigtreihe predigen über den Jakobus, der ist so super praktisch. Und ich dachte, ich wollte mal einsteigen mit einer Geschichte aus meinem Leben. Und während meines Zivildienstes, die Jüngeren von euch kennen das gar nicht mehr, nehme ich an, das war mal so in Deutschland vor vielen, vielen Jahren, da mussten Männer, entweder zur Bundeswehr gehen oder Zivildienst machen. Und ich gehörte noch zu dieser Generation, die 13 Monate Zivildienst ableisten durften für das Vaterland. Genau, so war das. Ich habe das in einer Freizeit- und Bildungseinrichtung in einer Küche gemacht. Klingt jetzt nicht so super spannend, war es auch nicht, aber ich habe so ein bisschen Küchenarbeit gelernt in dieser Zeit. In dieser Küche, es war auch so ein gewisser Mikrokosmos für sich, arbeiteten in verschiedenen Schichten ein Koch, der kurz vor der Pensionierung stand, eine ambitionierte Köchin, die hatte noch ein bisschen, ein Vietnamese als Hilfsarbeiter, der unter dem besonderen Schutz des älteren Kochs stand, sowie eine ältere Frau, die ebenfalls als Hilfsarbeiterin angestellt war. Und dann gab es noch zwei Trainees, eine junge Dame aus Kanada und eine aus den USA. Beide sprachen so lala Deutsch und es gab einen Zivi, mich in diesem Fall. Die angestellte Hilfsarbeiterin war in diesem Team dafür bekannt, dass sie sich alle möglichen abenteuerlichen Geschichten ausdachte. Sie hatte angeblich einen Sohn, der die Mega-Karriere hingelegt hat und so weiter und immer nur in Saus und Braus lebte, sie irgendwie nicht. Auf jeden Fall die Geschichten, mit denen sie um die Ecke kam, wirkten immer ein bisschen sehr schwer zu glauben. Ihr Bildungsniveau war jetzt auch nicht so das superhöchste und sie war vor allen Dingen sehr oft krank. Und zwar besonders an Wochenenden, wenn man eingeteilt war. Und das war immer ein bisschen doof, weil keiner liebte die Wochenenden und schon gar nicht, wenn dann einer ausgefallen ist. Wenn sie dann zurückkam, waren ihre Krankheitsgründe auch immer sehr merkwürdig. Unfälle, vor den Zug gerannt oder weiß ich nicht was. Und das Dümmste war, wenn sie da war, hatte sie irgendwie diese Ambition, uns Trainees und Zivis, wir waren also quasi in dieser Hierarchie ganz unten gefühlt, herumzukommandieren und immer diese Arbeiten zuzuweisen, die am beklopptesten waren. Selber arbeitete sie eher gefühlt im Schneckentempo. Also eine typische blöde Arbeit war Kartoffeln putzen. Über so ein mega Becken, wo man eigentlich die ganze Zeit in so einer dummen Haltung war und hinter die Hände erfroren waren von dem kalten Wasser. Das war so ein typisches Ding. Gefühlt hat sie das nie gemacht. Vielleicht täuscht es auch, vielleicht habe ich das alles so ein bisschen idealisiert. Wie auch immer, dem Koch, dem älteren Koch war das alles völlig egal. Der machte sein Ding, der kochte auch gut bürgerlich, ein bisschen fettig, ein bisschen lecker aus meiner Perspektive. Stand aber im Dauerkonflikt mit der Köchin, die bemüht war, gesund und alternativ zu kochen. Bei der mussten wir immer Bratlinge machen und so Geschichten. Ja. Die waren quasi, die konnten sich nicht. Und dann der Vietnamese, der arbeitete fleißig, sprach aber auch kaum Deutsch und hielt sich aus allem raus. Der machte einfach sein Ding, der hatte da seine fest zugeteilten Sachen, die er machte, und da brauchte auch keiner von uns ihm irgendwie das Wasser reichen. Der machte seine Sache. Und ihr könnt euch vorstellen, in diesem Mikrokosmos dieser Küche, da kam es einfach dauernd zu Konflikten. Also die Stimmung war gefühlt auf derselben Temperatur wie diese Kühlkammer hinten in der Küche, ungefähr bei null. Ja? Wir kamen irgendwie ständig, gerieten wir aneinander oder es klappte irgendwie nicht. Und es kam, wie es kommen musste, irgendwann ging das alles nicht mehr gut. Ich erinnere mich noch dran, die Köchin war irgendwann am Heulen, hatte so einen Nervenzusammenbruch und so weiter. Wir haben das ja immer nur so am Rand mitbekommen. Aber auf jeden Fall nahm sich irgendwann der Chef dieser Sache selbst an. Das Ganze wurde also Chefsache, weil die Küche war schon wichtig, damit die Gäste ihr Essen kriegten und nicht auch einigermaßen fröhlich von uns da bedient werden konnten und so. Also er nahm sich der Sache an und lud nacheinander jeden Einzelnen von uns zum Gespräch ein. Und mich in dem Fall auch irgendwann. Und so saß ich ihm gegenüber, ich weiß es noch, es war ein sehr sympathischer Chef, und er fragte mich, wie ich denn die Situation in der Küche einschätzen würde. Und das war gefühlt für mich so eine Steilvorlage, und ich habe losgelegt, und ich erinnere mich nicht mehr genau daran, was ich alles gesagt habe, aber an einen Satz erinnere ich mich noch sehr genau, wahrscheinlich so gegen Ende meiner Ausführung, dass ich plötzlich sehr vehement rausgehauen habe: Also wenn ich hier was zu sagen hätte, dann würde ich die Frau rausschmeißen. Danach war für eine gefühlte Ewigkeit erstmal Stille in diesem Raum, und irgendwann setzte mein damaliger Chef mit einem leicht ernsteren Gesichtsausdruck an, hat mir auch ein bisschen was drauf gesagt, an das ich mich nicht mehr genau erinnere, aber einen Satz hat er gesagt und den habe ich mir gemerkt: Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ja, er hatte recht. In der Rückschau, also von heute und auch schon ein paar Jahre vorher, wo ich zurückgeblickt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ich schäme mich dafür, was ich da rausgehauen habe. Aber in diesem Moment war das so, als könnte ich nicht anders. Es kam einfach so aus mir heraus. Ich musste das quasi dem da vor den Latz knallen. Und warum ist das so? Warum war das so? Warum sind meine Worte einfach so da rausgekommen? Weil sie letztlich ein Spiegel von dem gewesen sind, was in meinem Herzen schon eine ganze Weile vorhanden war und dort so vor sich hin köchelte. Oder ich würde sogar sagen, in dem Fall brodelte, weil es da wirklich Konflikte gab. Und in dieser Situation war es so, wie wenn Milch plötzlich überkocht, es kam einfach raus und ich konnte nicht mehr anders. Die Frage ist ja, was war denn da in meinem Herzen? Und ich glaube, da war ganz viel Frust über die Situation. Diese ganzen unterschiedlichen Menschen, das nicht miteinander klarkommen, dann den Druck, den das beim Arbeiten verursachte, ja, wenn einer ausfiel oder man dann immer gucken musste, wer macht was, und dann sprachen die nicht und es gab keine richtige Leitung und. All das hat mich tierisch genervt und auch gefrustet. Aber ich habe gemerkt, in dem Rückblick, da war noch was ganz anderes in meinem Herzen, nämlich Überheblichkeit. Ich dachte damals tatsächlich, ich hätte die Lösung parat und müsste nur die entsprechende Machtposition bekommen und dann wird es schon laufen. Da war aber auch Lieblosigkeit gegenüber meinen Kollegen, ja, die ich einfach so gering geachtet habe oder gar nicht beachtet habe. Und vor allen Dingen war Stolz da. Ich hielt mich für was Besseres und dachte, ich bin nicht das Problem, Die anderen sind das Problem. Und warum können die das nicht verstehen, dass ich nicht das Problem bin, sondern die anderen? Ich bin im Nachgang sehr dankbar für meinen damaligen Chef, der mir diese Verfehlung irgendwie nicht nachgetragen hat, sondern großherzig darüber hinweggesehen hat. Vielleicht hatte er in seiner Jugend ja mal ähnliche Erlebnisse. Ich weiß es nicht, warum, aber auf jeden Fall hat er mir das irgendwie nicht total übel genommen. Und dafür bin ich ihm wirklich dankbar. Aber ich glaube, mein Erlebnis, und vielleicht kennt ihr das ja auch aus ähnlichen Situationen, macht deutlich, was Jakobus uns hier in diesen Versen sagen und deutlich machen will. Und das ist das Erste, was ich euch sagen will. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Genau. Unser Reden zeigt uns und eben leider oft auch anderen, was in unserem Herzen ist. Unser Reden zeigt uns und anderen, was in unserem Herzen ist. Und Jakobus veranschaulicht das durch unterschiedliche Bilder. Das ist ja das Tolle bei Jakobus, der ist sehr bildhaft und deswegen auch sehr direkt. Und das wohl deutlichste Bild für diese Wahrheit ist in Vers 12, also ganz am Ende von unserem Text, wo er sagt, kann denn ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen? Und die Antwort ist klar, nein, natürlich nicht, sondern der Baum trägt entsprechend seine Früchte. Also wenn man das so will, das, was im Baum drin ist, angelegt ist, kommt auch raus. Und ich fand das erstaunlich, wie sehr Jakobus also kongruent ist, übereinstimmt mit der Lehre seines älteren Bruders, das haben wir ja schon gehört, nämlich Jesus selber. Jakobus war der jüngere Bruder, leibliche Bruder von Jesus. Und Jesus hat etwas nahezu 100% Identisches gelehrt und Jakobus wiederholt das hier in anderen Worten. Ich lese es euch mal vor, in Lukas 6, Vers 42 folgende steht das. Da sagt Jesus, ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeden Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Oder für all die, die noch die ältere Übersetzung mögen, wes des Herz voll ist, des der Mund überfließt. Ja? Also für alle, die den Genitiv lieben. Aber die Aussage ist dieselbe, das, was da drin ist, kommt auch raus. So einfach ist es. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe das manchmal gehabt, dass ich mich frage, was ist eigentlich wirklich in meinem Herzen drin? Also wie denke ich wirklich? Wie denke ich über mich? Wie denke ich über andere? Wie denke ich über die Situation? Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Was ist in meinem Herzen drin? Und das Spannende finde ich, nach Jakobus und auch nach Jesus ist das gar nicht so schwierig herauszufinden. Hör dir einfach eine Weile selber zu. So einfach ist es. Hör dir einfach eine Weile selber zu. Versuch das mal, dich ein bisschen zu distanzieren und hör dir quasi im Nachgang zu, was du alles so rausgehauen hast und gesagt hast. Und du hast eine heiße Spur zu erkennen, was dir in deinem Leben wichtig ist, wie du andere Menschen siehst, wie du sie behandelst, was wirklich in deinem Herzen steckt. Tina hat das so gut mit dem Quiz deutlich gemacht, das, was wir Menschen kommunizieren, das hat schon immer Gutes, aber auch Schlechtes hervorgebracht in der Menschheitsgeschichte. Und die Geschichte ist voll davon, von dem, was wir reden, was wir kommunizieren. Und es ist kein Wunder, dass Jakobus deswegen einen ganz besonderen Fokus darauf legt und sagt, okay, weil unser Reden so wichtig ist, deswegen beschäftige ich mich jetzt mal etwas ausführlicher damit. Und dieser Text ist ein ganz großer Anteil in seinem Brief. Er weiß nämlich, unser Reden hat das Potenzial zu ganz viel Gutem, aber es hat auch das Potenzial zu ganz viel Schlechtem. Und deswegen geht er weiter darauf ein und er hängt das alles an einem Körperteil auf, nämlich dem Körperteil der Zunge. Also ihr habt sie alle, könnt ihr mal rausstrecken, die Zunge. Genau, das brauchen wir, um zu reden. Aber natürlich geht es Jakobus nicht, als wäre er ein Mediziner, um dieses Ding hier, um die Zunge, sondern das ist für ihn ein Bild für unseren kompletten Kommunikationsvorgang. Also was wir Menschen sagen, und das beinhaltet ja nicht nur, was wir an Lauten über die Zunge rausbringen, sondern was wir tatsächlich aussagen. Also dazu gehört der Tonfall, mit dem wir das sagen, was wir sagen. Dazu gehört unsere Mimik und Gestik. sprich das, was wir tatsächlich kommunizieren. Darum geht es Jakobus. Es geht ihm nicht nur um die Zunge. Und ihr kennt das alle, wir können eine Sache sagen und je nachdem, wie wir sie sagen, meint sie etwas komplett anderes, als wenn wir sie mit einem leicht anderen Tonfall sagen. Kleines Beispiel, wenn ich sage, du bist genial, dann verstehst du, oh, krass, der findet mich genial. Wenn ich sage, du bist genial, dann meine ich genau das Gegenteil. Ja? Also es kommt ein bisschen darauf an, wie wir es sagen. Und Jakobus hat hier im Blick das, was wir tatsächlich kommunizieren. Nicht nur das, was wir tatsächlich mit einzelnen Worten sagen, sondern das, was rüberkommt. Und da sagt Jakobus offensichtlich, das ist so gewichtig und so wichtig, dem widme ich mich. Und dann schreibt er, wenn jemand sich nie, auch nur mit einem Wort, etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff. So groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt wird, es wird doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch rühmen, große Dinge zu vollbringen. Zwei Beispiele nennt Jakobus hier, die wir uns jetzt ein bisschen genauer angucken wollen. Das erste ist das Beispiel vom Zaumzeug und einem Pferd. Und was es damit auf sich hat, wir sind ja in der Lifehacks-Serie, dazu wollen wir uns ein Lifehack-Video angucken. Ich habe Pia gebeten, uns das mal live am Pferd zu erklären. Und darauf dürft ihr euch jetzt freuen, auf diese Erklärung. Zaumzeug und Pferd. Da sagt mal einer, bei erlebt wird man nicht auch was fürs Leben lernen. Vielen Dank, Pia, sehr eindrücklich. Das ist das eine Beispiel, was Jakobus nimmt. Und Pferde waren damals zu seiner Zeit natürlich nicht nur ein Hobby für viele, sondern ein Statussymbol, so wie wenn man jetzt hier mit irgendwelchen besonders tollen Autos durch die Gegend fährt oder so. Und auch nochmal eine Kunst in sich, also die Pferdedressur, das war was ganz, ganz Besonderes. Also dieses Beispiel nimmt er und dann nimmt er noch ein weiteres Beispiel, nämlich das von einem Schiff und auch das kannte er oder das kannten die Leute aus der eigenen Erfahrung. Jetzt muss ich mal eben gucken hier. So. Nein, da war mir zu weit. Da. So. Das, genau. Ein Schiff, ein Segelschiff und durch dieses verhältnismäßig kleine Ruder hinten wird so ein ganz großes Ding gesteuert und gelenkt, das ist eben auch nochmal ein gleiches Beispiel, was in die Richtung geht. Und was er damit sagen will, ist, dass unser scheinbar kleines Reden, also nicht das Organ an sich, sondern dieses scheinbar kleine Reden, dieses manchmal so unscheinbar wirkende Reden, die Macht hat, Großes zu bewirken. Unser scheinbar kleines Reden hat die Macht, Großes zu bewirken. Und ich glaube, dass können wir alle auch einigermaßen nachvollziehen. Wenn du als Erwachsener zu einem Kind, zu dem du eine sehr enge Beziehung hast, ständig sagst, du bist dumm, und das ständig wiederholst, du bist dumm, dann wird dieses Wort, diese Worte, das, was du sagst zu dem Kind, in die Seele des Kindes gehen und dort seine Auswirkungen haben. Das ist wie Gift für die Seele und es wird dort nachhaltig einen Eindruck auf das Selbstbild, auf die Identität des Kindes hinterlassen. Und ich glaube, dass viele von uns das vielleicht sogar auch so erlebt haben, auf die eine oder andere Art und Weise, wo Leute in euer Leben so etwas gesagt haben auf Dauer und es euer Selbstbild, eure Identität vergiftet hat. Und ihr wisst selber aus eigener Erfahrung dann, wie viel gute Zusprache es braucht von Personen, die einen lieben, um das wieder rückgängig zu machen und auszulöschen. Und Jakobus, der schreibt hier weiter, er nimmt sozusagen ein anderes Bild auf und schreibt, wie ist es denn beim Feuer? Und dann sagt er, ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch da ist wieder die Sache, ein kleiner Funke genügt, um etwas ganz Großes zu bewirken. Aber er verändert das Bild ein wenig, nämlich in die Richtung, dass er sagt, ja, passt mal auf, das war ja noch relativ neutral mit dem Pferd und mit dem Schiff, aber unsere Zunge ist oft genau das, was in unserem Herzen ist, und sie bewirkt leider so oft Verheerendes. Und deswegen wechselt er jetzt in den Bildern zu etwas und benutzt ziemlich drastische Worte. Also er fängt mit dem Feuer an und sagt dann, auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Ziemlich krass, ziemlich deutlich, ziemlich heftig, was Jakobus hier sagt. Aber er hat im Hintergrund genau die Aussagen seines großen Bruders Jesus, der etwas ganz, ganz Ähnliches gesagt hat. Nämlich, damals gab es eine Situation, Jesus wandert mit seinen Jüngern durch die Lande und dann haben die Hunger und essen. Und normalerweise haben die führenden Theologen damals gesagt, ja, also wenn du mit Gott im Reinen bleiben willst, dich kultisch nicht verunreinigen willst, dann musst du dir vor dem Essen die Hände waschen. Das ist ja an sich nichts Schlechtes, vor dem Essen die Hände zu waschen, das würden wir heute eh nicht sagen, aber aus anderen Gründen. Damals haben sie gesagt, wenn du das nicht tust, dann bist du quasi kultisch unrein, dann verunreinigst du dich, dann bist du nicht mehr im Reinen mit Gott. Und darauf antwortet Jesus diesen Leuten und sagt, versteht ihr nicht, dass alles, was man durch den Mund in sich aufnimmt, in den Magen gelangt und dann wieder ausgeschieden wird? Was jedoch aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und diese Dinge sind es, die den Menschen unrein machen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Das ist es, was den Menschen in Gottes Augen unrein macht, aber mit ungewaschenen Händen essen macht ihn nicht unrein. Jakobus geht hier insbesondere auf dieses Potenzial ein, was oft in unserem Herzen ist, was aus unserem Herzen herauskommt, aus diesem nicht auf Gott ausgerichteten, in sich selbst verquerten, auf sich selbst konzentriertes Herz. Und da kommt eben all das raus, was Jesus hier auch nennt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, keiner von uns würde das wahrscheinlich anzweifeln. Diesen Blick ins Herz, vielleicht nicht alles auf einmal, aber jeder von uns kennt Aspekte davon. Aber Jakobus weiß auch, dass unsere Zunge nicht nur böses Potenzial hat, sondern auch Potenzial zum Guten. Er ist da sehr eng an den Sprüchen im alttestamentlichen Buch dran, wo es heißt, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Also Tod und Leben, dazu hat die Zunge Macht, das zu bewirken. Und das ist das, was Jakobus auch deutlich machen wird oder deutlich machen will. Unser Reden schafft himmlische oder teuflische Wirklichkeit. Unser Reden schafft himmlische oder teuflische Wirklichkeit. Und dazu muss man Folgendes sagen. Man kann ja vielleicht bezweifeln, ja, Reden, was soll das? Aber er hat ja schon deutlich gemacht, so unscheinbares kleines Reden hat aber die Macht für ganz viel Großes. Und warum ist das so? Weil wir, das erwähnt er später auch, im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Jeder von uns, jeder Mensch per se, ob der an Gott glaubt oder nicht, ist im Ebenbild Gottes gemacht. Und wie schafft Gott diese Welt? Durch sein allmächtiges Wort. Sein Wort hat schöpferische Kraft. Es entsteht Wirklichkeit durch sein Wort. Und wir sind nicht Gott, aber wir haben in der Ebenbildlichkeit etwas davon mitbekommen, dass das, was wir sagen, Wirklichkeit schaffen kann. Und es gibt diese zwei Möglichkeiten. Entweder ein bisschen Himmel auf Erden schaffen oder ein bisschen Hölle auf Erden schaffen. Und natürlich will Jakobus uns zu dem Ersten ermutigen, ein bisschen Himmel auf Erden schaffen. Wie muss unser Reden beschaffen sein, dass wir ein bisschen Himmel auf Erden schaffen? Heißt das, ich schleime mich ab jetzt bei meiner Umwelt einfach nur ein, ich rede immer nur Komplimente, ich sage immer nur, du bist toll, auch wenn ich denke, er ist gar nicht toll oder sie ist nicht toll, du bist super, du bist der Beste. Ist das Himmel auf Erden? Ist es das, was wir tun sollen? Nein, natürlich nicht. Wir finden sehr, sehr viele Hinweise im Neuen Testament, auch bei Jakobus, auch wenn er sie jetzt hier in diesem Text nicht so erwähnt. Und ich glaube, am besten lässt es sich mit zwei Worten zusammenfassen, wie unser Reden beschaffen sein soll, nämlich mit Wahrheit und mit Liebe. Oder wie, durch wahres und liebevolles Reden. Oder wie wir es auch im Johannesevangelium finden, diese Wortpaare Wahrheit und Gnade, was man bei Jesus sozusagen super gesehen hat. Dieses Paar Wahrheit und Gnade oder Wahrheit und Liebe, das soll unser Reden kennzeichnen. Also eben nicht Lügen oder Halbwahrheiten sollen unser Reden ausmachen, sondern die Wahrheit. Jesus hat einmal gesagt, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Alles andere ist vom Übel. Und das steckt dahinter. Wir sollen die Wahrheit sagen, wir sollen klar sein, wir sollen nicht vertuschen, wir sollen nicht irgendwie was so halbrichtig darstellen, sondern wir sollen die Wahrheit sagen. Aber dann ist eben das andere genauso da. Wir sollen den anderen nicht die Wahrheit um die Ohren klatschen, sondern die Art und Weise, wie ich es sage. Die Art und Weise, wie ich dem anderen gegenübertrete, welches Bild ich von dem anderen habe, das soll eben mein Sagen mitbestimmen. Also es soll in Barmherzigkeit sein, es soll nicht verurteilen sein, es soll nicht ungnädig sein, sondern voller Liebe und Annahme und auch Mitgefühl. Immer in der Perspektive unser Reden schafft Wirklichkeit. Und dort, wo Wahrheit und Liebe regiert, Wert und Wertschätzung ausgesprochen wird, Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit die bestimmenden Dinge sind, wo Geborgenheit und Angenommensein kommuniziert wird, da ist ein bisschen Himmel auf Erden. Da entsteht ein bisschen Himmel auf Erden. Ich weiß leider zu gut aus eigener Erfahrung, dass das Gegenteil viel häufiger der Fall ist. Vielleicht seid ihr alle anders, weiß ich nicht. Aber ich kenne das gut, dieses bisschen Hölle auf Erden, was es leider sehr häufig auch gibt. Und das können wir auch. Und da ist unser Reden genauso mächtig. Jeder, der verheiratet ist, weiß das, wie sehr unser Reden über die Qualität einer Ehebeziehung entscheidet. Wenn du deinen Ehepartner immer wieder mit Worten runtermachst, nur am Rumnörgeln bist, schimpfst, ausfallend oder beleidigend wirst, dich über ihn hinübersetzt, entzündest du das Höllenfeuer in eurer Ehe. Definitiv. Und wahrscheinlich kennt ihr, die ihr in einer Ehebeziehung seid oder auch in engen Beziehungen seid, kennt ihr das. Wenn du dich stattdessen bemühst, Gutes zu sagen, nicht nur zu denken, sondern auch zu sagen, zu loben, Wertschätzung auszudrücken, dem anderen ehrliche Komplimente zu machen, dann bringst du ein bisschen Himmel in eure Beziehung hinein. Und Ähnliches gilt für deinen Umgang mit Kollegen und Mitbewohnern am Arbeitsplatz, im Sportverein. Ich will euch ein Beispiel erzählen, in dem komme ich in diesem Fall etwas besser weg, aber ich erzähle es euch nicht deswegen, sondern ich erzähle es euch deswegen, weil es für mich echt so ein Paradebeispiel geworden ist, wie sehr Worte Wirklichkeit schaffen können, und zwar gute Wirklichkeit. Vielleicht werdet ihr denken, ja, was ist das denn für ein Beispiel? Mir ist es sehr eindrücklich gewesen. Und zwar hat es mit einem Fußballspiel unseres Sohns Juniors zu tun, bei dem ich war. Es war ein Pokalspiel. Wer nicht weiß, was ein Pokalspiel ist, ihr könnt ihn hinterher fragen, ist ein wichtiges Spiel, gibt es auch keine zweite Chance, muss man gewinnen, sonst ist man raus. Und die Mannschaft war am Spielen, und bei der Mannschaft ist es so, die hatten zu dem Zeitpunkt drei Trainer, die alle sehr ambitioniert waren. Also das ist so ein Triumvirat gewesen an Trainern, die alle die Mannschaft trainiert haben und alle wollten hoch hinaus. Und haben von den Jungs und fordern von den Jungs hohe Leistungen. Und die Jungs fanden das cool und die haben auch echt gute Leistungen gezeigt und sind auch eine echt gute Mannschaft. Aber irgendwie lief es an diesem schönen, sonnigen, ich weiß gar nicht, ob es ein Sonntag, nee, Sonntag war es glaube ich nicht, aber irgendeinen Samstagmorgen oder so, lief es irgendwie nicht so gut. Also die kamen nicht so richtig ins Spiel rein und dann kassierten sie das 1-0. Ich meine, es wäre 1-0, 2-0, wie auch immer, 1-0 haben sie kassiert. So, und dann ging es ab an der Seitenlinie von den Trainern, ja. Die fingen an zu brüllen. Lauft schneller, wir haben das doch trainiert. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Spielt doch endlich mal Fußball. Bla, 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 und so weiter und so fort. Und wir Eltern, die wir da standen, dachten schon, ja gut, wir kennen sie ja mittlerweile. Aber das Interessante war, was man wirklich beobachten konnte, wie die Jungs mehr und mehr in sich zusammenfielen. Da passten die Pässe passten nicht mehr, die Laufwege gerieten völlig durcheinander, große Verunsicherung herrschte, haben sich gegenseitig angemault und so weiter und so fort. Und das war wie so ein Teufelskreis. Sie spielten immer schlechter und kassierten auch das 2-0. Und ich weiß nicht, ob es ein 3-0 auch noch war, wie auch immer, auf jeden Fall war es Halbzeit. Die Trainer waren außer sich, aber wirklich außer sich. Und so ging es in die Halbzeitpause. Und dann ließen die Trainer richtig Dampf ab. Das kann doch nicht sein, ihr müsst besser spielen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt's, ich habe mir dann gedacht so, okay, die spielen gerade nicht so super gut, aber so kann es nicht funktionieren. Also wenn es so weitergeht, werden sie mit Sicherheit nicht gewinnen. Wir machen jetzt mal ein kleines Experiment. Und ich habe mich echt zum Affen gemacht, zum Leidwesen von Christina. Ich habe gesagt, ich mache es jetzt komplett andersrum. Ich werde jetzt nur noch Positives brüllen, und zwar lauter als die Trainer von der Seitenlinie oder beziehungsweise hinter dem Tor. Und mal gucken, was passiert. Und das habe ich auch gemacht. Und dann kamen die Jungs wieder aufs Spielfeld zurück. Und dann habe ich angefangen. Ich habe wirklich gebrüllt. Und alle Eltern dachten, was ist das denn für einer? Ich habe gerufen, ihr seid super. Ihr könnt viel besser Fußball spielen als die anderen. Okay, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen fies für die anderen, aber es stimmte. Ich habe gerufen, komm, das Tor wartet nur auf euch. Ich will ein Tor sehen. Schießt mir ein Tor und so weiter und so fort. Ich habe wirklich gebrüllt, wie bescheuert. Und dann passierte das Erstaunliche. Die Jungs hoben den Kopf und die Kombinationen liefen wieder. Und die Trainer kamen sich offensichtlich auch ein bisschen blöd vor, jetzt gegen mein Gebrülle die ganze Zeit was Negatives zu brüllen. Also wurden die einfach ruhig. Und dann fiel das 2-1. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe so richtig Gas gegeben. Das 2-1. Ich so, jetzt habt ihr sie, macht sie alle, ihr kriegt sie und so. Und irgendwann hat die gegnerische Mannschaft schon die ganze Zeit zu mir geguckt, so nach dem Motto, jetzt sei mal leise da hinten und so. Die waren total verunsichert. Und dann passiert es, und jetzt kommt's. Das Spiel war kurz vorm Ende. Pokalspiel gibt es, wie gesagt, keine. Ne? Wenn man verliert, verliert man. Ist man raus. Und dann machen die Jungs das 2-2 in der letzten Minute. Geiles Kopfballtor, wirklich richtig cool. Aus meiner Perspektive astreines Tor. Es gab nichts. Dummerweise hatte die andere Mannschaft den Schiri gestellt. Und die waren mittlerweile komplett perplex und haben es überhaupt nicht verstanden, was da passierte. Was denn? Die haben das 2-2 gemacht, dann ging es in die Verlängerung mit Daniel. Ach so, okay, 2-2. Also ihr hättet gewonnen sozusagen. Oder wir?
Ja, wir hätten gewonnen.
Ja, genau. Auf jeden Fall, sie machen dieses Tor. Und der Schiri gibt es nicht wegen angeblicher Torwartbehinderung, obwohl der das Tor gemacht hat, überhaupt nicht beim Torwart gestanden hat. Also es war wirklich so, wo man denkt, so, was ist das denn? Aber gut, das ist halt hier so dieses Fußballspiel, wenn die Schiris selber gestellt werden. Sie haben also das Spiel letztlich verloren. Aber warum ich das erzähle ist, das war für mich so ein Paradebeispiel, wo ich dachte, ich muss mir das irgendwie merken, auch wenn ich das oft nicht hinkriege in meinem Alltag. Unsere Worte haben Macht zum Positiven. Wenn wir etwas sagen, Positives, schaffen wir damit Wirklichkeit. Und das konnte man da wirklich beobachten. Unser Reden hat Macht, Wirklichkeit zu schaffen. Und vielleicht versteht ihr jetzt besser, warum Jakobus mit dieser Warnung eingestiegen ist, ne, am Text. Vielleicht habt ihr das ja noch im Kopf, ich habe es ja bisher gar nicht genannt. Nicht alle von uns sollen Lehrer werden. Warum sagt Jakobus das am Anfang? Genau aus diesem Grund, weil er weiß, nicht weil er denkt, ich bin als Jakobus als Lehrer besser und deswegen soll kein anderer auch noch Lehrer werden. Nein, weil Jakobus weiß, das, was wir im Namen Gottes kommunizieren, und nichts anderes ist ja Lehren, schafft Wirklichkeit. Das, was im Namen Gottes in einer Gemeinde kommuniziert wird oder eben gelehrt wird, entscheidet über die geistliche Gesundheit oder den geistlichen Tod einer ganzen Gemeinde. Die größte Gefahr für die jungen Gemeinden damals, zur Zeit der Apostel, haben die Apostel nie in der Verfolgung oder in der gesellschaftlichen Bedeutungslosigkeit der Gemeinde gesehen, nie, sondern immer in falschen Lehren, die aus der Mitte der Gemeinde hervorkamen. Warum? Weil unser Reden die Macht hat, Wirklichkeit zu schaffen. Wir alle, ich ganz genauso, schneide dummerweise mit meinem Reden leider nicht immer so gut ab wie bei diesem Fußballspiel. Im Gegenteil. Und Jakobus schreibt das sehr explizit. Er schreibt hier, es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Das ist auch meine Erfahrung von mir selber. Aber wenn das so ist, gibt es dann Hoffnung auf Veränderung? Für unser Reden, ja, und die gibt es. Und die liegt darin, dass wir eine Erneuerung unseres Herzens brauchen. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Herzens. Ein erneuertes Herz. Jakobus geht da in seinem Brief nicht groß drauf ein, weil er das voraussetzt, dass die Leute wissen, wovon er da redet. Aber ich möchte trotzdem kurz erklären, was bedeutet das denn, ein erneuertes Herz zu bekommen? Es ist eigentlich ganz einfach. Das ist das, was die Leser von Jakobus auch wussten. Es bedeutet nämlich, dass du dein jetziges Herz, deine Identität, das, was dich ausmacht, wer du bist, mit all dem Jesus auslieferst und sagst: Herr, ich möchte mit dir leben. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld und um Annahme als dein Kind. Alles, was mich ausmacht, die Lügen, die mir indoktriniert worden sind, das, wer ich bin, mit all meinen Fehlern, mit meinen Schwächen, mit meinen Stärken, komplett, das Gesamtpaket gehört dir. Nimm es, Jesus, und verändere es. Und wenn du das von Herzen sagst und meinst, dann hat Jesus versprochen, und der Evangelist Johannes sagt das so treffend in seinem Evangelium: All denen jedoch, die ihn aufnahmen, also Jesus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also so die menschlichen Abstammungen, noch durch menschliches Wollen, dass es irgendwer entschieden hätte. Nein, sie wurden es, weil sie aus Gott geboren wurden. Und das heißt, du hast ein neues Herz bekommen. Das ist es, ein erneuertes Herz zu bekommen. Ja zu Jesus zu sagen, ich gehöre dir komplett. Einige von uns haben diesen Schritt bereits getan. Sie leben mit Jesus. Und dennoch ist es mit dem Reden so eine Sache. Funktioniert es also doch nicht? Jakobus ist anderer Ansicht. Und er gibt uns den entscheidenden Hinweis ein bisschen später in seinem Brief, wie es vielleicht doch mehr und mehr funktionieren kann. Er schreibt in Kapitel 4, 7 bis 8: Ordnet euch daher Gott unter und dem Teufel widersteht, dann wird er von euch ablassen und fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nah sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder. Reinigt eure Herzen, ihr Unentschlossenen. Oder in anderen Worten: Lass Jesus deiner Zunge das Zaumzeug anlegen. Lass Jesus deiner Zunge das Zaumzeug anlegen. Halte still, so wie bei dem Pferd, wie wir es gesehen haben, beim Anlegen des Zaumzeugs, wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist dich auf falsches Reden aufmerksam macht. Und er tut's, wenn du ihn drum bittest. Manchmal sind es auch andere Leute, die dich darauf aufmerksam machen. Die benutzt Jesus auch. Halte still. Und dann such die Nähe zu Gott im Gebet. Alleine geht das nicht. Aber such die Nähe zu Gott. Wenn ich mein Leben so angucke, gerade in dem Bereich des Redens, und ich rede relativ viel und vieles ist davon auch nicht gut, dann kann ich schnell entmutigt werden, du vielleicht auch. Und ich finde besonders dann, wenn man hier Jakobus so zuhört und man den Eindruck bekommt, irgendwie, er ist mit dem Thema fertig, ist er schon durch. Er hat es irgendwie hingekriegt, wie auch immer. Er kennt keine Verfehlung mehr, aber das stimmt nicht. Und das schreibt er auch direkt am Anfang von dem Text, und das darf man nicht überlesen. Denn Jakobus schreibt: Wir alle, also Jakobus, ich bin da voll mit drin, Christoph ist da voll mit drin, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Jakobus bezieht sich voll mit ein, und jeder von uns ist in dem Wir mit drin. Er weiß das ganz genauso wie du und ich. Auch wir brauchen immer wieder Vergebung von dem einzig vollkommenen Menschen, der sich komplett unter Kontrolle hatte, und das war sein älterer Bruder Jesus. Wir brauchen immer wieder die Reinigung unseres erneuerten Herzens von der Schuld. Von der Schuld, wo wir falsche Dinge sagen. Und wie passiert das? Wie machst du das? Es ist eigentlich so einfach. Indem du Jesus deine Schuld bekennst und ihn um Vergebung bittest und dann seine Vergebung freudig annimmst. Es ist eigentlich so einfach. Indem du Jesus sagst: Ja, ich habe was Falsches gesagt, ich brauche deine Vergebung. Und ich danke dir dafür, dass du mir tatsächlich vergeben hast. Und auch wenn ich mich jetzt gerade anders fühle, möchte ich aber dich mehr schätzen und dir mehr glauben, dass ich deine Vergebung für mich in Anspruch nehme. Und ich habe mir gedacht, wie kann man eine Predigt besser beenden, als wenn wir das direkt machen? Weil ich glaube, jeder von uns hier hat da was auf dem Kerbholz. Wir alle, zumindest wenn wir Jakobus glauben, vergaloppieren uns häufig in dem, was wir sagen, und laden Schuld auf uns. Und ich möchte dich einladen, dass wir jetzt zusammen ein Bekenntnis sprechen. Haben wir bei Erlebt noch nicht so häufig gemacht. Aber das ist eine Möglichkeit, laut auszusprechen, dass Gott laut um Vergebung zu bitten oder das zu bekennen, was wir ja auch an anderer Stelle laut gesagt haben und damit Schuld auf uns geladen haben. Und das ist natürlich nicht so präzise. Ich weiß ja nicht, was konkret bei dir der Fall ist. ist allgemeiner gefasst, aber es ist eine Möglichkeit, dass du sagst, hey, ich möchte das jetzt auch Jesus bekennen und mich dann auch freuen, dass er mir vergeben hat. Du musst das nicht mitsprechen, wenn das nichts für dich ist oder du denkst, will ich nicht, kann ich nicht. Aber wenn du gemerkt hast, ja, ich habe so oft die Hölle auf Erden durch mein Reden entfacht, vielleicht im Kleinen, vielleicht im Großen, dann lade ich dich ein, es gleich laut mitzusprechen. Und es wird so sein, ich werde das Bekenntnis jetzt erstmal hier an die Wand werfen. Ihr könnt euch das in Ruhe erstmal durchlesen, weil ihr sollt ja auch wissen, was ihr dann hoffentlich von ganzem Herzen mitsprechen könnt. Und dann werde ich das gleich laut lesen und du darfst, wenn du möchtest, damit einstimmen. Und das ist dann direkt die Einleitung für uns in eine Zeit, die wir so als Antwortzeit bezeichnen, wo wir Gott Lieder singen wollen, wo wir dann auch Abendmahl miteinander feiern können, wo wir Gott einfach antworten können auf das, was wir gehört haben. Also einen Moment zum Durchlesen.